Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wir beginnen mit dem Obersalzberg. Vor einem halben Jahr ist am Lern- und Erinnerungsort die neue Dauerausstellung Idyll und Verbrechen eröffnet worden. Ein Titel, der sich auf die in der Tat lyrische Landschaft rund um Berchtesgaden bezieht, die es auch Hitler angetan hatte, dessen privater Wohnsitz der Berghof ab 1937 zweiter Regierungssitz war. Den Berghof gibt es heute nicht mehr, dafür die Dokumentation Obersalzberg. Ab heute ist auch eine Sonderausstellung zu sehen, die sich mit Albert Speer beschäftigt, dem NS-Rüstungsminister und Architekten der neuen Reichskanzlei und anderer Großbauten. Albert Speer war ein häufiger Gast auf dem Obersalzberg. Das ist auch fotografisch dokumentiert. Außerdem wohnte er selbst innerhalb des sogenannten Führersperrgebiets. Speer konnte beim Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg das Märchen vom sogenannten guten Nazi etablieren. Denn als er 1966 nach 20 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen wurde, war er keineswegs eine Persona non grata. Warum das so war, darum dreht sich die Ausstellung in der Dokumentation Obersalzberg. Der Historiker Magnus Brechtgen, Vizedirektor des Instituts für Zeitgeschichte, hat eine umfangreiche Biografie über Albert Speer geschrieben und die Ausstellung mitkonzipiert. Ich habe ihn gefragt, wie hat sich Speer im Machtzentrum Obersalzberg inszeniert?
Ja, Albert Speer hat 1938 seine Familie dorthin geholt. Und zwar wirklich aus ganz klarer Berechnung, um diese sogenannte Führernähe mit seiner Familie noch weiter zu unterstützen. Er hat vorher in Berlin gewohnt und am Obersalzberg war er eigentlich immer nur dann, wenn auch Adolf Hitler dort war. Und wenn Hitler am Obersalzberg war, was ja sehr oft war, dann ist er nach Möglichkeit in dessen Nähe gewesen, hat die Familie mitgebracht. Und das war natürlich eine zusätzliche Quelle einer potenziellen Machtposition. Außerdem hat er sich ein Atelier dort errichten lassen, in dem dann einige seiner Beschäftigten, seiner angestellten Architekten Pläne entworfen haben, also sowohl für Nürnberg als auch Berlin als auch sonstige. Und dieses Haus, dieses Atelier Speer, das steht bis heute, wird jetzt aber im Moment nicht aktiv genutzt.
Das heißt, um nochmal den Titel der neuen Dauerausstellung aufzugreifen, Idyll und Verbrechen, daran war Albert Speer auch beteiligt.
Selbstverständlich. Also eine zentrale Quelle, die auch eine Quelle ist, die wir dann in dieser Sonderausstellung präsentieren, ist natürlich Speers direkte Verbindung zu Auschwitz. Im September 1942 hat Albert Speer mit Heinrich Himmler vereinbart, wie das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz ausgebaut werden sollte. Albert Speer hat das finanziert, er hat die notwendigen Ressourcen, also Baustoffe und Ähnliches zur Verfügung gestellt. Er bekam dafür Fabriken auf die grüne Wiese gestellt für seine Rüstungsproduktion. Darin konnten die Menschen arbeiten, die lebensfähig waren. Die anderen wurden mit Wissen von Albert Speer umgebracht. Und das Ganze läuft unter dem Titel Sonderprogramm Professor Speer.
Albert Speer wurde 1966 aus Spandau entlassen. Das war vor der Studentenbewegung, aber das war nach dem Eichmann-Prozess in Jerusalem, der 61 stattfand, und nach den Auschwitz-Prozessen in Frankfurt von 63 bis 65. Warum ging diese Erzählung vom sogenannten guten Nazi auf?
Weil viele das glauben wollten. Die Mehrheit der deutschen Gesellschaft nach 1945 waren die gleichen Menschen, die vor 1945, gerade was diese sogenannten Funktionseliten betraf, das Dritte Reich am Laufen gehalten hatten. Und für die war die Erzählung von Albert Speer, die er seit Nürnberg propagiert hatte, eine ideale Möglichkeit, sich den eigenen Lebensweg zurechtzuerzählen. Also wenn schon Albert Speer, so wie er das in Nürnberg getan hatte, angeblich von den Verbrechen nichts gewusst hatte, dann war für die anderen, die an kleineren Positionen waren, das noch sehr viel verführerischer zu sagen, ja, wenn der Speer damit wegkommt und damit nichts zu tun gehabt haben will, dann kann das für mich genauso gelten. Und als er dann seine Memoiren und die Spandauer Tagebücher vorgelegt hat, hat das Ganze nochmal sozusagen Schub bekommen, weil diese Memoiren sind eigentlich keine Geschichte über Albert Speer im Dritten Reich, sondern sie sind eine Geschichte darüber, wie die Deutschen 1969, als sie vorgelegt wurden, gerne das Dritte Reich sehen wollten. Also einen verführenden Hitler und eine Entourage, also Göring als in geschminkten, komischen Kleidern herumlaufenden Drogensüchtigen, Goebbels als Womanizer, Himmler als Spinnerten, Massenmörder etc. Das war das, was die Deutschen 1969 in ihrer Mehrheit gerne lasen. Und dem stand dann dieser Mensch im sonoren Anzug gegenüber, der nach 20 Jahren aus der Haft entlassen wurde und auch bekannte, dass er eigentlich Verantwortung mittrug, aber leider habe er ja nichts gewusst. Und das war ein perfektes Angebot an die Mehrheitsgesellschaft damals. Und wenn Sie sich beispielsweise die sogenannte Sperrbiografie von Joachim Fest anschauen, die im Alexander Fest Verlag erschienen ist, dann haben Sie da noch Erzählungen, die bis ins Dritte Reich zurückgehen und sozusagen Märchen, die im Dritten Reich erfunden wurden, noch 1999 als Sperrbiografie verkauft werden. Das ist leider über lange Jahrzehnte so geblieben. Das hat bei Joachim Fest auch direkt was damit zu tun, dass er an Albert Speer mitverdient hat. Er hat einen Teil der Tantiemen bekommen für die Erinnerungen, einen Teil der Tantiemen für die Spandauer Tagebücher. Und das gilt im Übrigen bis heute. Also von jedem Spandauer Tagebuch, das heute noch verkauft wird, geht auch ein Teil der Tantiemen an diejenigen, die 1975 folgende schon die Tantiemen bekommen haben.
Die Schau Albert Speer in der Bundesrepublik vom Umgang mit deutscher Vergangenheit ergänzt die Dauerausstellung in der Dokumentation Obersalzberg. Darüber gesprochen habe ich mit dem Historiker Magnus Brechtgen, Vizedirektor am Institut für Zeitgeschichte.